Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Tina Sievert und ich bin beratende Apothekerin bei der AOK Niedersachsen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von Ihnen in der Praxis regelmäßig beschäftigt, nämlich die Tabakentwöhnung. Wir klären gleich gemeinsam, welche Voraussetzungen für die Verordnung erfüllt sein müssen, aus Sicht der Krankenversicherung. Denn seit kurzem ist eine Verordnung von Arzneimitteln in bestimmten Fällen auf Kassenrezept möglich. Und zu dieser Thematik habe ich meine Kollegin Frau Dr. Katrin Lind, ebenfalls Apothekerin bei der AOK Niedersachsen, eingeladen. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo Tina, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Vielleicht steigen wir mal ganz kurz mit den Fakten ein. Tabakkonsum ist nach wie vor eine der größten vermeidbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und COPD. Entwöhnung ist also nicht nur wünschenswert, sondern auch medizinisch hochrelevant.
Genau, und deshalb ist es auch wirklich umso erfreulicher, dass nun nach den langen Diskussionen ein Beschluss festgelegt wurde, wo feststeht, dass zur Tabakentwöhnung nun der Arzt Arzneimittel auch auf ein Kassenrezept verordnen darf.
Ja, in der Tat, da hat sich viel getan. Mittel zur Tabakentwöhnung durften bis vor kurzem nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden. Seit dem 20. August 2025 ist es unter strengen Voraussetzungen aber möglich, Nikotin- oder Varenikin-haltige Arzneimittel zu verordnen. Konkret heißt das, sind schwer abhängige Raucher bereit, ihre Sucht aufzugeben, können Ärztinnen und Ärzte sie dabei nun besser unterstützen.
Du sagtest eben unter strengen Voraussetzungen. Lass uns doch hier nochmal genauer hinschauen. Wer hat überhaupt denn Anspruch auf eine solche Verordnung?
Mit der neuen Regelung sollen Patientinnen und Patienten, bei denen eine schwere Tabakabhängigkeit besteht, unterstützt werden, ihre Abhängigkeit zu überwinden. Die Hauptvoraussetzung für eine Verordnung ist daher die Diagnose, psychische und Verhaltensstörungen durch Tabakabhängigkeitssyndrom. Im ICD-10-GM ist das der Schlüssel F17.2. Die zweite Voraussetzung ist, dass Sie an einem evidenzbasierten Programm zur Tabakentwöhnung teilnehmen. Solche Patientinnen und Patienten haben nach der neuen Regelung Anspruch auf eine einmalige Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln zur Tabakentwöhnung. Du siehst, damit wurde ein weiterer Baustein geschaffen, um schwer Betroffenen mit ernsthaften Absichten ihre Abhängigkeit zu überwinden, zu unterstützen.
Das finde ich auch sehr gut. Doch wie kann ich mir das jetzt konkret in der Praxis vorstellen? Also im ersten Schritt muss die Schwere der Tabakabhängigkeit klassifiziert werden. Wie wird das gemacht?
Der Schweregrad der Tabakabhängigkeit kann mit Hilfe des Fagerström-Tests für Zigarettenabhängigkeit oder kurz wird er auch FTZA genannt, beurteilt werden. Der FTZA beruht auf einer persönlichen Selbsteinschätzung der Raucherin oder des Rauchers. Ab einem Wert von 6 Punkten geht man von einer starken Abhängigkeit aus. Ein weiteres Kriterium ist, einen Tabakverzicht trotz bestehender relevanter Risikokonstellationen, also etwa wenn es schon eine COPD gibt, Asthma oder wenn kardiale oder kardiovaskuläre Erkrankungen vorliegen oder zum Beispiel auch in der Schwangerschaft, wenn das alles trotz aller Bemühungen nicht gelingt.
Ich wollte noch mal einen kleinen Hinweis geben, zum Beispiel diesen Fagerström-Test, den würden wir wie gewohnt dann in unseren Shownotes verlinken und kann dort heruntergeladen werden. Okay, schauen wir weiter. Die Ärztin oder der Arzt, die haben nun festgestellt, dass es um eine schwere Tabakabhängigkeit geht. Welche Wirkstoffe sind denn jetzt verordnungsfähig? Du sprachst eben von Apothekenpflichtigen.
Richtig. Verordnet werden dürfen ausschließlich apothekenpflichtige Fertigarzneimittel mit den Wirkstoffen Nikotin und Varenikin. Diese sind bei einer bestehenden schweren Tabakabhängigkeit im Rahmen von evidenzbasierten Programmen zur Tabakentwöhnung verordnungsfähig. Fertigarzneimittel deswegen, nicht dass jemand auf die Idee kommt, er könnte halt auch einfach weiter rauchen. Nur zur Erklärung. Zu den Anforderungen der evidenzbasierten Programme finden sich weitere Hinweise in den neu geschaffenen Anlagen 2a der Arzneimittelrichtlinie. Fertigarzneimittel mit dem Wirkstoff Nikotin könnten auch miteinander kombiniert werden, wenn es sich um die Kombination eines Arzneimittels in der Darreichungsform transdermales Pflaster mit einer weiteren Darreichungsform, zum Beispiel Spray oder Kaugummi, handelt. Unzulässig ist dagegen die Kombination der Wirkstoffe, also eine Verordnung von Nikotin zusammen mit Varenicline. Dies wurde explizit ausgeschlossen. Ebenfalls nicht zulasten der GKV zu verordnen sind die Wirkstoffe Cytisin und Bupropion, da ihr Nutzen in der Indikation schwere Tabakabhängigkeit nicht ausreichend belegt ist.
Danke für die schöne Übersicht. Auch so eine Übersicht werden wir nochmal auf unserer Gesundheitspartnerseite zur Verfügung stellen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass eine wichtige Voraussetzung für eine solche Therapie ist, dass die Patientinnen und Patienten auch überhaupt motiviert sind, daran teilzuhaben. Denn Medikamente allein reichen ja nicht aus.
Da hast du recht. Auch nach den Änderungen liegt der Schwerpunkt auf den Bemühen der Betroffenen um eine Verhaltensänderung. Hausärzte haben hier eine Schlüsselrolle. Sie sind oft die erste Anlaufstelle, können die Motivation einschätzen und den Startschuss geben. Durch ihre enge Bindung sind sie auch die wichtigsten Begleiter während der Entwöhnungszeit, sei es durch Kontrollgespräche oder das Ermutigen, dran zu bleiben.
Kommen wir nochmal eben auf die Therapie zurück. Du sprachst eben im Nebensatz von evidenzbasierten Programmen. Was meinst du damit? Sind die evidenzbasierten Programme Pflicht?
Richtig. Die Verordnung von Arzneimitteln zur Tabakentwöhnung darf sogar nur erfolgen, wenn der entwöhnungsbereite Patient in einem evidenzbasierten Entwöhnungsprogramm eingeschrieben ist. Sie gilt als Unterstützung dieser Programme, die den Betroffenen das Erlernen neuer Strategien gegen ihre Abhängigkeit erleichtern sollen. Es soll nicht lediglich der Suchtstoff substituiert werden. Die Patientin oder der Patient muss daher dem Arzt gegenüber die Anmeldung oder Teilnahme glaubhaft machen.
Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass auch in der Praxis das jetzt häufiger dann vorkommt, dass man sagt, ich habe so ein Programm schon mal besucht. Muss ich das erneut machen?
Ja, da ist jetzt das so geregelt, dass wenn die Patientin oder der Patient eine bereits erfolgte Teilnahme an einem entsprechenden Programm nachweisen kann, dann gilt dieses Kriterium schon als erfüllt. Sie oder er muss lediglich die Teilnahmebescheinigung der gesetzlichen Krankenversicherung vorlegen. Eine entsprechende Bescheinigung darf sogar eingefordert werden. Das unterstreicht die zentrale Rolle der angestrebten Verhaltensänderung.
Okay, du sprachst eben von evidenzbasiert. Welche Programme gelten denn als sogenannt evidenzbasiert?
Als geeignete Programme gelten insbesondere Präventionsprogramme der Krankenkassen nach § 20 des Sozialgesetzbuches 5 sowie digitale Gesundheitsanwendungen oder abgekürzt DIGA. DIGA sind im Sinne der Vorgaben der Anlage 2a der Arzneimittelrichtlinie geeignet, wenn sie dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen sind, mindestens für die Indikation F17.2 und auf Basis eines medizinischen Nutzennachweises erfolgt sind. Sie finden die entsprechenden Links in unseren Shownotes.
Genau. Wie muss der Patient, die Patientin, dem Arzt dann die Teilnahme an solch einem Programm nachweisen?
Wie schon gesagt, Versicherte müssen ihre Anmeldung oder Teilnahme glaubhaft machen. Das gelingt natürlich am besten durch eine schriftliche Anmelde- oder Teilnahmebescheinigung. Falls diese nicht ausgestellt wurde, muss der Patient den Arzt auf andere Weise überzeugen.
Wie sieht das mit der Dauer der Behandlung und einem Folgeanspruch aus? Da gibt es doch auch sicherlich Einschränkungen.
Ja, natürlich. Die Behandlung ist auf 12 Wochen erstmal begrenzt und nach 3 Monaten muss der Arzt den Therapieerfolg überprüfen und natürlich auch dokumentieren. Eine längerfristige Anwendung kann allerdings in Frage kommen, wenn das Rauchen zwar reduziert, aber auch noch nicht komplett aufgegeben werden konnte oder um eine erreichte Abstinenz aufrechtzuerhalten. Eine mehr als 6 Monate dauernde regelmäßige Anwendung wird laut den tragenden Gründen zum Beschluss laut dem gemeinsamen Bundesausschuss nicht empfohlen. Bei einer Unverträglichkeit des zuerst verordneten Arzneimittels zur Tabakentwöhnung gilt die Umstellung auf ein neues als Teil der begonnenen Behandlung. Wird die Patientin oder der Patient rückfällig, besteht frühestens nach 3 Jahren nach Abschluss der ersten Behandlung ein erneuter Anspruch auf eine erneute Versorgung.
Katrin, du sprachst eben schon von Dokumentation. Und das raten wir den Ärzten und Ärztinnen ja immer wieder, dass eine gute Dokumentation, deine sorgfältige Dokumentation sehr wichtig ist. Hast du hier noch gute Ratschläge und Hinweise, worauf besonders geachtet werden muss?
Die ärztliche Dokumentation muss die Diagnose, das Ergebnis des Fahrgastströmtests bzw. die Risikokonstellation und das evidenzbasierte Programm zur Tabakentwöhnung, an welchem der Patient teilnimmt, umfassen. Darüber hinaus ist der Therapiestatus nach 3 Monaten ebenfalls nochmal zu dokumentieren.
Ich würde jetzt noch eben einmal zusammenfassen. Bei starken Rauchern mit dem ernsthaften Wunsch, das Rauchen aufzugeben, können Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten wie folgt unterstützen. Verordnungen von Nikotin- oder Varenikin-haltigen Arzneimitteln zulasten der GKV sind eingeschränkt zulässig. In Kombination mit der Teilnahme an einem strukturierten Entwöhnungsprogramm und die Therapiedauer ist begrenzt, der Behandlungserfolg ist nach 12 Wochen zu überprüfen. Und in begründeten Fällen kann die Therapiedauer auf 6 Monate verlängert werden.
Ganz genau. Da bleibt mir nur noch zu ergänzen, dass die Wahl des Präparates sich an den individuellen Bedürfnissen orientieren sollte.
Ja, Katrin, damit ist alles gesagt zu dem Thema. Vielen, vielen Dank für die Details zur Verordnungsfähigkeit von Tabakentwöhnungspräparaten. Wir beide hoffen, Ihnen mit diesem Podcast Klarheit in der Verordnung zur Tabakentwöhnung verschaffen zu können. Denn Sie als Hausärztinnen und Hausärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, melden Sie sich gerne, wenn Sie weiteren Bedarf haben oder wenn Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung wünschen. Haben Sie spezielle Fragen oder Anregungen oder möchten uns ein Feedback geben? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an die Adresse praxis-talk@nds.auk.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute, einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.